Radio Ravnica Folge 245. Dieses Mal mit einem Review, ob sich der Besuch zur MagicCon oder größeren Magic-Events im Allgemeinen denn lohnt. Und natürlich das große, große, große Thema der aktuellen Zeit. Alles ist voll diesem Thema. Und zwar Modern Horizons 3 Previews. Natürlich, wenn wir noch Zeit haben, Ask Us Anything. Aber erstmal, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Wie geht's dir denn in deinem Alter so?
Ja, mit 31 lebt es sich schon etwas härter. Nee, mir geht's gut. Mein Geburtstag war sehr, sehr schön. Danke auch an die ganzen Glückwünsche, die ich da bekommen habe. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Das Ding ist, eigentlich wollte ich, ich habe ja noch eine Mystery Booster Box noch hier aus einer MagicCon in a Box und die wollte ich eigentlich verdraften. Aber dann kam der Umzug, dann konnte ich das nicht organisieren und dann war es auch irgendwie schon viel zu spät. Deswegen machen wir das irgendwann später. Aber ja, auf jeden Fall. Genau, aber bevor wir einsteigen, natürlich der Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt diese Getränke mal ausprobieren unter der URL weareholy.com/radioravnica. Und ihr spart tatsächlich noch 10% beim Einkauf mit dem Code Ravnica10. Und wenn ihr zum ersten Mal einkauft, könnt ihr 5 Euro sparen mit dem Code Ravnica5. Und ihr unterstützt uns dabei indirekt. Das heißt, wenn ihr über unseren Link, über unsere Codes kauft, bekommen wir davon einen Prozentsatz auf unser Konto gutgeschrieben. Und wir können uns davon neue Technik zur Verfügung oder wir können uns davon neue Technik zulegen. Und das ist super. Und deswegen vielen Dank an alle, die uns schon über Holy unterstützt haben. Und wie gesagt, checkt es aus bei weareholy.com/radioravnica. Yes. Aber dann würde ich sagen, springen wir doch mal ins erste Thema. MagicCon. Bald ist es soweit. Am 28. bis 30. Juni ist sie ja in Amsterdam. Wir sind dabei. Freust du dich denn schon? Hast du den Bock?
Geht so. Geht so. was aber daran liegt, dass es sehr viel wieder wird. Und wir waren ja beide in Barcelona auch. Und das war halt mega. Es war halt super warm. Und es war halt das Herr der Ringe-Set. Und jetzt haben wir den Punkt, wir haben jetzt die MagicCon passend zu Modern Horizons 3 und kurz vor Assassin's Creed. Ja. Und das wird halt spannend. Das ist halt eine geile Zeit für mich. Ich liebe ja Assassin's Creed, ich bin ja ein riesen Assassin's Creed-Fan. Und das wird halt, glaube ich, ganz cool, da zu sehen, so, okay, was machen diese alten Modern Horizons-Karten? Es wird ja auch wieder einen Livestream geben von der Pro Tour und so weiter, die ja jetzt ganz stark durch Modern Horizons geprägt sein wird, vermutlich. Und da bin ich wirklich gespannt. Es wird wirklich cool. Auf der anderen Seite weiß ich halt, für mich war das MagicCon Barcelona so ein Riesending. Und ich merke jetzt schon, wo ich mir denke, so, uiuiui, das ist halt die zweite. Aber es ist halt die zweite. Es ist nicht mehr die erste.
Ja, das stimmt schon. Also ich meine, das Ding ist, Barcelona war natürlich auch irgendwie ja was Besonderes nach längerer Zeit. Nach Corona gab es dann mal wieder so Live-Events, wofür wir uns ja schon die ganze Zeit auch irgendwie eingesetzt haben, was wir die ganze Zeit vermisst haben. Und ich verstehe auf jeden Fall schon, was du meinst. Ich glaube, jetzt, wo wir wieder mehr im, in Anführungszeichen, normalen Leben sind, wir haben unsere Termine, ist wieder sehr viel zu organisieren, so, da fühlt man sich schon fast ein bisschen erdrückt von wegen, oh Gott, Anreise organisieren, da sein, dann Unterkunft organisieren, das ist alles sehr, ein sehr aufwendiger und sehr teurer Spaß. Aber ich muss auch sagen, von meiner Seite aus, ich freue mich mega auf Amsterdam. Ich freue mich mega auf euch alle da zu treffen und auch die ganzen Content-Creator-Kollegen da nochmal zu treffen, mit denen einfach zu reden. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen wie Klassenfahrt, nur jeder kommt von irgendwo anders her. Das wird auf jeden Fall schön und halt auch die Events. Also ich glaube, mein Lieblingsevent und einer der wenigen Male, wo ich tatsächlich in Amsterdam auch Magic gespielt habe, war das Unknown-Event mit Gavin Verhey.
Barcelona meinst du?
Bitte?
Barcelona meinst du? MagicCon Barcelona, wo du gespielt hast.
Ah ja, genau, Barcelona, sorry. Ja. Also beim letzten Mal. Und das ist halt geil, ne, mit diesen Playtest-Karten zu spielen, die es sonst halt nirgendwo anders gibt. Das hat natürlich auch so ein bisschen was Besonderes. Man denkt dann immer so ein bisschen, okay, wow, so die wird es jetzt so nicht mehr geben. Aber es ist natürlich auch sehr viel einfach nur so, wie so ein Undraft. Halt einfach lustige Karten, die man sich dann noch mitnehmen kann, so als kleines Präsent. Ich habe eine davon noch signieren lassen von Gavin Verhey. Und ich freue mich da halt wirklich schon sehr drauf. Gibt's denn Events oder gibt's denn, sag ich mal, Unternehmungen, die du jetzt schon planst auf der MagicCon Amsterdam, die du vorhast zu machen? Irgendwelche?
Sehr wenig, lustigerweise. Als letztes Mal bin ich ja wirklich auch mit dem Mindset gegangen. Ich bin als Content Creator da, ich mache Videos, ich habe ja die Legacy Events mitgespielt, um dort halt tatsächlich einfach den Content auch mitzumachen und durch Legacy zu spielen. Den Druck habe ich dieses Mal nicht. Das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist, dass ich mir das selber auch in den Mindset reingesetzt habe, dass ich dieses Mal mit einem sehr anderen Mindset da dran gehe und einfach nur die Con genießen will. Ich will nicht den Punkt sein, wo ich sage, okay, ich muss jetzt Videos aufnehmen, ich muss jetzt das Event spielen, damit ich irgendwie ein B-Roll-Footage habe von mir, wie ich Karten in der Hand habe und so weiter und so fort. Ich muss nicht irgendwelche Livestreams kommentieren, was das letzte Mal ja auch irgendwie einen halben Tag gefressen hat und so weiter.
Ja, das war schon.
Weil das sind halt alles Sachen, die ich als Content Creator machen würde, aber eben nicht als normaler Besucher, die ich in diesem Jahr bin.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch mal so ein bisschen so dieses Mindset-Frage, ne? Mit was geht man da hin? Ich hatte beim letzten Mal überhaupt keine Erwartungen. Ich hatte natürlich dann meinen Vlog da irgendwie aufgenommen, aber das war auch mehr so chaotisch. Und ich glaube, allein jetzt schon zu wissen, was einen so ein bisschen erwartet und auch, dass so ein paar Verbesserungen vorgenommen werden zum letzten Mal, was halt die Area-Aufteilung angeht, was auch, glaube ich, die Anbindung angeht von wo das eben stattfindet. Und ich glaube, das wird schon auf jeden Fall noch mal deutlich besser werden. Und ich bin auch mal wirklich gespannt, was da noch so irgendwie so geplant wird an Events. Ja. Ich glaube, das Einzige, was so bühnenprogrammmäßig ja richtig krass war auch letztes Mal, war eben die Game Nights. Ich weiß nicht, hast du das damals mitbekommen im letzten Mal?
Ja. Also Game Nights war der Hammer, wo die dann mit ihren Fahnen da rein tribüniert wurden für Ding. Das war mega. Ähnlich interessant war auch von Mark Rosewater der Bericht über das Designing und so weiter. Generell das Bühnenprogramm. Unser guter Freund MTG Malone, der dann auf der Bühne noch mitgemacht hat und so weiter.
Das
Bühnenprogramm war wirklich eine sehr coole Sache. Ich persönlich, das haben wir ja schon öfter gesagt, kann jetzt mit Kunst von Magic nicht ganz so krass viel anfangen, beziehungsweise mit der Kunst schon, aber mit den Künstlern dahinter nicht. Deswegen war die Area nichts für mich. Aber es war cool, mal da rumzulaufen, mal so ein bisschen was zu sehen tatsächlich. Dazu kam natürlich noch sowas wie eine Händler-Area und so weiter und so fort. Also man findet, also für jeder findet dort irgendwas.
Ja.
Das muss ich wirklich sagen, das finde ich auch sehr cool. Von den Schedule-Events muss ich sagen, wie gesagt, habe ich dieses Mal so ein bisschen die Finger gelassen. Das letzte Mal war es mega cool. Also ich lasse nicht die Finger davon, weil es irgendwie bad ist oder so. Keine Sache. Weil es war auch da, es waren internationale Leute. Ich habe im Finale für das Win a Legends Booster, also Legacy for Legends, so ist richtig, wo ich das Legends Booster gewonnen habe, den Menschen, den ich dort im Finale gegenüber saß, gegen den ich gespielt habe, den habe ich in Prag wieder getroffen. Auf dem Eternal Weekend. Und wir haben wieder miteinander gequatscht. Und es war einfach so, hey, vor einem halben Jahr haben wir auf dem Riesen-Event gegeneinander im Finale gespielt. Und jetzt treffen wir uns hier und spielen beide wieder. Und es macht einfach Spaß. Und das ist einfach so international einfach cool. Ja. Und ich denke tatsächlich, dass das auch so ein bisschen der Punkt ist, der halt viel mitnehmen wird. Plus eben der Flavor einfach vor Ort.
Ja, total. Also ich hab, wie gesagt, so beim letzten Mal so ein bisschen bereut, nicht tiefer in diese Events mal reingeguckt zu haben. Also einfach nur, weil ich weiß noch, ich hatte einmal probiert, so ein Pioneer-Pod irgendwie ans Laufen zu kriegen. Aber das Ding ist, mit diesen Constructed-Dingern muss man es halt wirklich abpassen, weil viele Constructed-Player sind dann auch auf mehreren, sag ich mal, bei mehreren Events so dabei. Und ich glaube, zeitgleich war auch irgendwie ein Standard-Scheduled-Event, als ich quasi Pioneer spielen wollte. Und im Endeffekt kam ich dann nie dazu, wirklich zu spielen. Deswegen habe ich mir für dieses Jahr tatsächlich schon ein paar Produkte oder ein paar Events vorgebucht. Unter anderem werde ich mal schauen, ob ich am Freitag beim Commander Precon Battle Chaos mitmachen kann. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es sind auch super viele Titel, wo man sich auch erstmal anmeldet und man weiß erst so gar nicht, was einem erwartet. Und das ist halt eins davon. Soweit wie ich das raussehe, werden wahrscheinlich einfach random Precons verteilt und man wird dann in Pots zusammengeworfen und spielt einfach eine schöne Runde Commander und man darf dann das Precon plus Goodies wahrscheinlich mitnehmen.
Ja, gehe ich von aus.
Genau, dann hatte ich noch Friday Night Magic Pioneer Constructed mir mal genommen, weil diesmal will ich auf jeden Fall auch Pioneer spielen. Ich gehe davon aus, dass es ziemlich, ziemlich groß sein wird. Das wird wahrscheinlich das größte FNM, was ich irgendwie jemals in Pioneer spielen werde. Einfach nur, weil so viele Leute dann irgendwie dabei sein werden. Und ich hoffe wirklich, dass da auch wirklich so ein paar Erfahrungen, wie du so halt schon gemacht hast, irgendwie warum kommt, dass man andere Leute kennenlernt, dass man so sich so ein bisschen austauschen kann, weil man ist ja dann doch schon immer sehr lokal irgendwie fokussiert. Ja. Dann, was ich eben schon gesagt habe, Unknown Event mit Gavin Verhey. Hier ist jetzt Serious Fun Presents. Ich glaube, Serious Fun ist irgendwie Influencer oder irgendwie eine famous person oder sowas. Also ich kenne sie nicht, aber auf jeden Fall Gavin Verhey wird wieder Karten ausdrucken und man kann sich die um die Ohren hauen. Ich habe beim letzten Mal ja gar nicht so schlecht abgestaubt mit zwei Wins und ein Loss mit meinem wahnsinnigen Artefakt Enchantment Deck, wo ich diese eine ausgedruckte Karte hatte von wegen alle deine Enchantments gelten als Artefakte und alle deine Artefakte gelten als Enchantments. Mm. Und du kannst, das war ein Commander-Deck, was man sich da zusammengedraftet hat und man konnte Farbidentität unabhängige Enchantments und Artefakte reinnehmen. Und dann hast du dann irgendwie deine Mithril-Rüstung und deine ganzen verschiedenen blauen Artefakte, die dir fliegen geben, grüne, die trampeln geben. Und das war schon ziemlich, ziemlich cool. Und dann tatsächlich, worauf ich mich am meisten auch freue, du hast eben schon am Anfang gesagt, so Assassin's Creed wird da ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen gefeatured, so ein bisschen vor allen anderen, vor dem offiziellen Release. Und da gibt's dann einen Assassinen-Commander-Draft featuring Magic the Gathering Assassin's Creed. Da bin ich auch wirklich gespannt, wie das irgendwie läuft. Weil wir haben natürlich schon ein paar Assassin's Creed-Karten gesehen, aber das dann im Commander zu spielen, ich glaube, das kann schon direkt eine sehr gute Inspiration geben, direkt ein Commander-Deck irgendwie draus zu bauen. Wäre das was? Ich meine, du bist jetzt nicht der größte Commander-Spieler, aber würdest du dir ein Assassin's Creed-Commander-Deck nochmal bauen?
Ja, tatsächlich. Ich würde es bauen, ich würde es draften, ich würde es spielen. Assassin's Creed ist einfach mega und das mit Magic zusammen ist, glaube ich, für mich eins der geilsten Sachen, die ich mir vorstellen konnte, was passieren wird. Und eigentlich das Geilste, was ich mir vorstellen konnte, was passieren wird. Und dementsprechend wird das auf jeden Fall, das wird eins der wenigen Events sein, wo ich auf jeden Fall auch attenden werde. Wie gesagt, dieses Jahr habe ich ein bisschen runtergeschraubt und werde mir eher so ein bisschen von der Sidelinie angucken, Commander-Deck mitnehmen, ein bisschen entspannter das
total,
machen
total.
Und eben mich ein bisschen zurückziehen. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber es wird lustig, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ja, das muss man sich auch wirklich so ein bisschen die Zeit auch nehmen dafür, weil man weiß halt nie, was passiert. Und es hat mir beim letzten Mal ein bisschen leid getan, hier und da mal so dann spontane Commander-Runden, die zusammengekommen sind, wo man sagt, ja, aber eigentlich muss ich jetzt schon wieder weiter. Deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht so ein schlechter Approach, mal zu sagen, hey, ich chill ein bisschen, ich guck mal, was so passiert. Diesmal ist auch wieder so ein Konzert mit dabei, wo diesmal allerdings nicht Leute automatisch mit drin sind, die eingeladen worden sind. Die Emo-Party, ja. Ich muss sagen, also nach dem Elijah Wood-Debakel vom letzten Mal bin ich den Partys ein bisschen skeptischer gegenüber.
Ich
glaube immer noch, dass es cool wird, aber ich glaube, die findet ja auch Samstagabend statt und ich bin alt. Wir haben es eben gesagt. 65 Euro kannst du dir ein Konzert abends anschauen.
Also die Konzerttickets, die ich mir kaufe, die 65 Euro kosten, da sehe ich Top-End-Bands. Und alles, was ich hier sehe, ist eine Cover-Emo-Band.
Ja, das fand ich auch ein bisschen harsch.
Das ist halt schwierig. Und dabei muss man auch sagen, wir haben ja auch eine andere Zeit noch miterlebt. Bei uns war es ja so, dass wir als Content-Kreatoren, die wir ja eingeladen waren das letzte Mal, auf die Party einfach zu gehen.
Ja.
Dieses Mal ist es ja nicht so. Das heißt, und auch nach uns war es nicht mehr so. Nach Barcelona war es nie wieder so, dass Content-Kreatoren gratis auf diese Party gehen konnten. Und ich muss ehrlich sagen, selbst gratis war es das nicht wert. Und dementsprechend,
Das Ding ist halt auch, ich bin halt so ein alter Mann geworden, ne? Aber ich muss halt sagen, ich bin auch schon froh nach so einem Tag Event einfach ins Bett zu gehen. Vielleicht noch was essen gehen oder so, aber ich bin da auch echt bereit, meine Stunden Schlaf reinzuholen, damit ich am Sonntag dann nochmal einen guten Tag habe, weil das war, glaube ich, so ein bisschen, das hat mir den Sonntag in Barcelona so ein bisschen nicht verdorben, ist übertrieben gesagt, dafür war es halt immer noch ein lustiger Abend so, aber am Sonntag ist halt wirklich nicht mehr viel passiert. Die Messe hat früher zugemacht und irgendwie hatte ich den Sonntag so ein bisschen das Gefühl, die Zeit nicht gut nutzen zu können, so, und das ist halt dann was, das ich habe kurz überlegt, ob ich mich irgendwie für das Konzert holen kann, aber dann, wie du schon meintest, der Preis ist zu teuer, das ist alles so ein bisschen weird, ist halt irgendwie auch keine geile Band, will man auch irgendwie jetzt nicht unbedingt sehen. Ich meine, es war schon cool beim letzten Mal, so Brian Kibler auf einer Party einfach so zu cheeren und die ganzen Promis, die da waren, das war schon irgendwie ganz cool. Aber aber es war nicht 65 Euro cool, sind wir mal ehrlich.
Nee, echt nicht.
Genau, aber ja, wie seht ihr das mit der MagicCon in Amsterdam? Werdet ihr da sein? Habt ihr generell Bock auf große Magic-Events? Wie sieht's mit so Sachen aus wie, keine Ahnung, Command-Fest oder anderen größeren Events in und um Deutschland oder auch jetzt in, ich glaube, Las Vegas ist die nächste MagicCon?
Ja.
Ist das was, wo ihr für hinreisen würdet? Seid ihr dabei? Habt ihr da Bock drauf? Und ja, ist wie steht es da mit eurem Willen, für sowas zu reisen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen jetzt mal weiter mit dem größten Thema dieser Woche, und zwar Modern Horizons 3. Wie könnte es anders sein? kommt zu Arena, kommt natürlich auch ein Paper raus, wird legal sein für Modern, Legacy, Vintage, Historic, Timeless. Und Pauper natürlich, also die Commons. Das heißt, das hat auf jeden Fall einen hauptsächlichen Einwirk auf alle nicht rotierenden Formate, außer Pioneer. Gott sei Dank. Wir haben jetzt den offiziellen Stream gehabt. Wir haben die ersten offiziellen Karten gehabt. Wir haben das letzte Mal über Leaks gesprochen. Das legen wir jetzt wieder ab. Jetzt gibt es mittlerweile genug Karten, über die wir sprechen können. Mhm. Aber hast du den Stream verfolgt?
Leider ja. Also leider nicht, weil der Stream schlecht war. Der Stream war gut gemacht. Es gab so ein paar Sachen, wo die Leute wirklich ein bisschen weird waren. Wir kennen alle die Magic, also die Wizard of the Coast Commercial Streams. Die kennen wir alle. Und sie verkaufen natürlich ihr Produkt sehr positiv. Dass wir als Community Sachen wie Commander Decks für Modern Horizons eher kritisch sehen, ist bekannt. Ja. So, da muss man jetzt nicht drauf rumreiten, dass da irgendwelche kleinen Aufschrei waren, war okay. Aber ich habe noch nie, wirklich noch nie, so negativen Chat und so negative Kommentare und auch nachher so ein negatives Review überall im Internet gesehen. Noch nie. Und wir haben Universe Beyond überlebt. Wir haben ganz, ganz viele andere Sachen überlebt. Wir haben 300€ Draftboxen überlebt. Und Modern Horizons 3 hat für mich diesen Hass auf das Spiel, beziehungsweise auf diese Indizierung davon nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, die ich nicht verstehe. Also natürlich verstehe ich, wenn Leute pissed darüber sind, dass sie sagen, hey, es gibt coole Pre-Release-Events, die Pre-Release-Kits kosten so viel wie eine Emo-Band auf der MagicCon zu sehen. Ja, 65€, cool, Pre-Release-Kit. Das ist halt bock teuer und 65€ ist schon ein günstiger Preis dafür
teilweise. Ja, das stimmt.
Weil du halt 6 Modern Horizons Playbooster da drin hast. Und Modern Horizons, normalerweise waren so 7-8€ schwer, ist jetzt bei 10-11€ schwer. Das heißt, du bist halt bei deinen 65-70€ für den Pre-Release.
Ja.
Und das ist teuer. Und da gibt's ganz, ganz viele Sachen. Lustigerweise, diesen Arena-Code, den sie jetzt reingemacht haben, ist auch nicht für alle Regionen da, sondern nur für ein paar Regionen. Weil es nur in ausgewählten Regionen gibt es da einen Arena-Code in den Pre-Release-Kits. Und sie haben halt einen Fauxpas nach dem nächsten gemacht und haben das immer sehr positiv verkauft. Wie zum Beispiel, dass sie ja die Commander-Spieler nicht ausschließen wollten bei einem Modern Horizons-Produkt und so einem Kram.
Ja.
Und das ist halt dieser Commercial-Bullshit, sorry, das sagen zu müssen, der halt im kleinen Rahmen, sind wir das gewohnt, aber bei einem Produkt, das so teuer ist, wo es jetzt noch Collector Premium Special Foiling Commander Decks gibt, die in einem Modern Set überhaupt nichts zu suchen haben, die mit irgendwelchen sehr teuren Boostern herkommen, wo es von es dann noch Collector Displays gibt, die auch nochmal ultra teuer sind und so weiter und so fort. Es ist einfach es hat mich sehr stark dran erinnert an dieses, und wie viel kostet dieses komische Magic 30 Set? $1,000. Und daran hat mich das einfach sehr stark erinnert.
Ja, total. Also man muss schon sagen, also Magic Community kann schon echt salty sein und wir sind wahrscheinlich auch manchmal vielleicht ein bisschen zu unfair zu manchen Leuten.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen finde ich, machen sie mit dem Set schon einiges richtig. Also es fühlt sich so ein bisschen an, das hat mir kurz in der Vorbesprechung vor der Aufnahme gesagt, weil es ja auch so viel Hate gibt gegenüber Universes Beyond. Das fühlt sich so ein bisschen an, als ob es Universes Beyond für Magic gäbe. Also wirklich so ein man hält nochmal die positiven Aspekte an Magic so ein bisschen hoch. Es ist so ein Shoutout an so ikonische Charaktere. Wir haben Sorin-Kreatur, wir haben so einen Ral-Origin-Charakter, wir haben sehr viele Reprints, wir haben die Return von den Eldrazi-Titanen und so weiter. Und ich glaube, viele Magic-Spieler feiern das Set, Aber natürlich, die negativen Stimmen sind natürlich deutlich lauter immer bei sowas. Das ist ja auch ist so. Ja
bei sowas immer so.
Ist ja so Internet Gedöns halt leider häufig so. Und das tut mir eigentlich irgendwie leid, weil ich finde, das Set macht einen echt sehr guten Eindruck. Klar, Pricing ist immer so eine Sache, aber wo man sich auf jeden Fall darauf einigen kann, ist, dass die Karten, die jetzt hier reprintet werden, sprich auch die Fetchlands natürlich, dass die im Laufe der Zeit günstiger werden, gerade auf Plattformen wie Card Market oder wo man auch so Einzelkarten eben kaufen kann. Und dafür, finde ich, muss man das auch Set auch mal loben, oder?
Ja, absolut. Also das muss man machen. Genauso. Ich sag ja immer, dass tausende Foilings in einem Set zu haben sehr schwierig ist. Ich finde, bei so einem Modern Horizons Set, bei so einem Zusammentreffen der Sets, finde ich das nicht schlimm. Also wir haben, ich glaube, 8 verschiedene Treatments, wenn mich alles
täuscht. Ja, total.
Mit verschiedenen Foilings noch dabei. Wir haben ja noch diese Big Eldrazi Titans, die halt auf 250 limitiert sind. Wir haben dieses weirde Ripple Foil Borderless Profile. Dann haben wir Textured Karten, die wir haben. Wir haben Foil Etching, wir haben Old Border, wir haben Full Art, wir haben Extended Art, wir haben verschiedenste Foiling noch in verschiedensten Versionen noch drin. Und dann haben wir noch dieses normale Borderless nochmal. Also es ist wirklich, wirklich weird, weil es halt sehr viele verschiedene Versionen gibt von sehr vielen Karten. Aber gerade dieses Set Modern Horizons ist für mich dieses Ausprobierset, dieser Master-Set. Ja. Da können sie es reinwerfen. Bitte lasst es aus Standard-Sets raus. Aber hier finde ich es einfach cool, weil wenn wir Modern Horizons 3 uns anschauen, ist es nun mal ein Produkt, das sich nicht jeder leisten können wird. Das ist leider der Fall. Also wir sind leider an einem Punkt, wo wir eben kein Kinderkartenspiel mehr spielen und 2 € oder 3 € für einen Booster bezahlen, dass wir gerade mal vom Taschengeld der Woche einen Booster kaufen können, sondern wir spielen halt ein Spiel, wo halt ein Booster einen Stundenlohn kostet. Das muss man sich teilweise einfach vor Augen halten. Und wenn man dann hingeht und dann nicht irgendwelche coolen Special-Sachen da rauszieht und für die meisten Casual-Leute, ja, wir werden unter dem Video wieder haufenweise Leute haben, die sagen, tausende Foilings finde ich doof, ich brauche das alles gar nicht. Alles, wo kein Foil war, war viel besser, damals war alles besser. Wenn ich einen Stundenlohn für einen Booster ausgebe, möchte ich glitzernde, schöne Karten daraus haben.
Die soll es ja auch geben. Das ist halt eben das Ding so. Ich habe sowas halt irgendwie lieber als so Secret Lair Geschichten, wo es dann ein Stil hinter einfach einer Paywall was auch noch getimegated ist, weil wenn du jetzt Sachen schön fandst von der Secret Lair von vor 3 Jahren, dann kriegst du die halt einfach nicht mehr.
Es so reicht den doch jetzt schon, so eine Miko haben zu wollen. Die ist
die ist jetzt auch schon
mal 24 Stunden ausverkauft gewesen.
Genau, und das sind halt einfach so Sachen, ich finde das auch in so einem Premium-Produkt, wie halt Modern Horizons 3 eben eins ist, finde ich es halt akzeptabel. Ich finde es natürlich nicht cool. Ich würde es mir natürlich auch wünschen, dass mehr Leute das draften können, dass mehr Leute den Pre-Release machen können. Aber es ist halt auch eines dieser Set, Modern Horizons 2 hat so ein bisschen auch vorgemacht und Modern Horizons 1 davor auch noch. Von den ganzen coolen Kartendesigns, die wir hier drin haben, nicht alle Karten werden 60 € Super Staples werden, sondern viele Karten wird es halt auch einfach in den Grund fallen von dem Value her. Und ich finde, was das halt mit sich bringt, ist halt eben, dass man halt eben, wenn man das Set skippt, man sich eben die ganzen coolen Sachen, die ganzen guten Designs eben auch auf dem Einzelkartenmarkt eben holen kann. Und selbst so ein paar Legendary Creature, wenn man sagt, okay, man möchte unbedingt ein Commander-Deck um einen Legendary oder sowas bauen, dann ist es ja immer noch günstiger, die Karten, die man braucht, eben als Einzelkarten zu kaufen. Klar, man hat die Lootbox-Systematik nicht dahinter, aber das ist ja auch nichts Schlechtes. Dafür zahlt ihr nur das, was ihr halt haben wollt. So. Und wie gesagt, die Reprints sind gut.
Sie machen aber doch gute Karten und für mich sehr starke Karten, auch als zum Beispiel als Promos und so weiter. Also es ist nicht so, dass sie halt komplett Geld geben. Wir haben letzte Woche, über zum Beispiel Power Balance gesprochen, eine monorote Karte, die ich sehr gehypt habe und auch immer noch sehr hype. Die ist einfach die Bundle-Promo. Das heißt, ihr kriegt die auf jeden Fall, in jedem Bundle bekommt ihr auf jeden Fall ein Power Balance mit einem alternativen Artwork, was ich auch sehr hübsch finde.
Das sieht sehr cool aus,
Und sowas gehört halt auch dazu.
Voll.
Was ich halt sagen muss, ich fände es halt okayer, wenn sie hingegangen wären, hätten den normalen Draftpreis runtergemacht und hätten noch mehr limitiert und würden dann noch mehr sagen, okay, ihr bekommt eben keine Old Border Karten in den Draft Boostern, ihr bekommt keine Special Foilings in den Draft Boostern, sondern nur Basic, also nur Plain Karten, die in New Border sind und eben normales Foiling in Draft Boostern. Dafür machen wir das Draft Booster 7 Euro. Das wäre halt mein Geld gewesen. Weil dann könnte man im Command, im Collector-Display halt komplett wild gehen und könnte da machen, was man wollte. Und dafür könnte man das auch teurer machen. Das wäre gar keine Frage. Aber da muss ich halt sagen, das zeigt halt wieder, wir sind nun mal in einer Welt, wo wir einer Company, die halt auch Geld machen möchte, um zu überleben. Das ist halt einfach der Fakt, das darf man nie vergessen. Und die Magic-Leute vergessen es immer wieder. Deswegen erwähne ich es immer wieder und kriege jedes Mal in den Kommentaren dafür einen auf den Deckel, aber es ist mir egal. Wir kaufen von einer Company, die auch überleben möchte, an denen Existenzen hängen. Ich meine, wir kennen Personen, die von Wizards bezahlt werden, die ansonsten in dem Moment, im ersten Moment, arbeitslos werden. Nicht im nächsten Moment, die würden natürlich auch andere Jobs finden, aber das sind Existenzen, die an dieser Firma hängen. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo ich sage, das kann man schon verstehen. Und wenn man sich dann das Produkt anschaut und auch schaut, wie viel Raffinesse, wie viele kleine, süße Hints da einfach reinkommen, wie coole Geschichte von Magic. Die neuere Geschichte, es ist eher die Modern-Geschichte, aber eben auch alte Sachen, die auf einmal wieder auftauchen und auf einmal denkt so, okay, das habe ich nicht kommen sehen. mega, finde ich sowas von cool. Um da ein Beispiel für nennen zu können, als der Trickster Elk gespoilert wurde, das ist ein 3-Mana-3-3er, der mit Bestow eine Kreatur alle Fähigkeiten verlieren lässt und einen 3-3 Elch draus macht. Also die Karte, die Oko the Trickster gemacht hat, praktisch.
Ja.
Ich bin einfach kaputt gegangen.
Ich fand den richtig gut.
Da einfach hinzugehen, das auf eine Gegnerkreatur zu legen, bin ich nie drauf gekommen, ehrlich gesagt. Und das ist sowas gehört einfach damit rein. Das ist so schön, einfach das zu sehen. Deswegen, also das Set ist unendlich teuer. Ja, Commander-Decks sind vollkommen für den Arsch in diesem Set. Wizard of the Coast versucht hier Geld zu pressen, keine Frage. Aber sie geben einen Gegenwert. Sie geben einen interessanten Aspekt von zum Beispiel auch Commander-Reprints, von gesuchten Commandern, viel gespielten Commandern, sowas wie Breya oder auch die Kali of the Vast oder so. Das sind gesuchte Commander, die man auch lange nicht mehr gesehen hat, wo Spieler und Spielerinnen, die jetzt Commander anfangen, keine Chance haben, sich das zu kaufen. Das Kalia-Deck kostet über 200 Euro, glaube ich. Glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es ist
also UVP auf jeden Fall. OVP auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also ich, wie gesagt, ich finde auch viele Punkte auch einfach nachvollziehbar. Also so, ne, dass es einen gewissen Commander-Fokus und Magic-Nummer gibt, ist leider schwierig zu, außen vor zu lassen, so. Und trotzdem finde ich, haben sie aber auch viele Designs mit reingebracht, die halt einfach auch cool sind. Zum Beispiel eine Sache, die ich sehr cool finde, die sie gemacht haben, und ich bin sehr gespannt, wie du sie findest, ist quasi Reprints von Karten, die auf der Reserved-List sind. Aber sie geben ihnen einen Twist mit Energy-Marken. So zum Beispiel Volatile Storm Drake, ein 2-Mana-3-2 Creature Drake mit Fliegend und Hexproof von Activated und Triggered Abilities, was bizarr ist. Und im Text, wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt, tauscht die Kontrolle mit dem Volatile Storm Drake und einer Target Creature in Opponent Controls. Wenn du dies tust, zahle 4 Energiemarken und sacrifice dann die Kreatur, es sei denn, du zahlst die Amount auf Energy Counters equal to its Mana Value. Also so ein bisschen Golden Drake heißt es, glaube ich, oder Gilded Drake oder so.
Gilded Drake.
Gilded Drake. Außer natürlich, ne, man muss in diesem Energy-Game sein. Man kann für 2 Mana, kann man auf jeden Fall alles austauschen, was 4 und weniger kostet. Jetzt ist die Frage, hat Gilded Drake, obwohl es auf der Reserved-List ist, überhaupt mal irgendwann Play gesehen? War das mal so ein Legacy-Ding?
Ja, war es tatsächlich. In Mehrfolk hat man es gespielt gegen Show and Tell, wo beide Spieler gleichzeitig eine Kreatur reinbringen können. Und man hat dann einfach seinen Gilded Drake gegen den Emrakul getauscht. Das sind so Dinge, die passiert sind. Es gab dann noch sowas wie Esper Vial, wo man mit Flickerwisp oder anderen Karten einfach den Gilded Drake wieder flickern konnte. Was wie eine sehr lustige Strategie ist, auch für diesen Drake tatsächlich. Aber ja, das fand ich sehr interessant, weil sie sind hier wieder sehr, sehr stark wieder an diese Karten rangegangen. Sie haben auf der einen Seite sehr interessante Herangehensweise gemacht. Das haben sie damals auch schon gemacht. Wir haben damals, weiß ich noch, Modern Horizons 2 über den Lions Drake gesprochen, der einfach ein Lions Eye Diamond als Kreatur ist. Wo ich schon gesagt habe, der wird halt nicht gespielt, aber es ist halt eine coole Sache, um ranzugehen. Und sowas machen sie ja noch mal mehrfach sozusagen. Es gibt ja auch zum Beispiel das Wheel of Potential.
Ja.
Mit 3 Mana, du kriegst 3 Energie und dann muss jeder Spieler seine Hand exilen und X Karten ziehen, wobei X, wenn es X 7 oder mehr ist, kannst du jede Karte spielen, wie du möchtest. Und X ist halt die Anzahl an Energie, die du zahlst. Das heißt, du kannst alle Spieler ihre Hand exilen lassen und danach zieht jeder Spieler X Karten, wobei X halt die Energie ist, die du bezahlst. Dass ich mich schon gefragt habe, was passiert, wenn du 0 machst und das halt so Turn 2 machst oder so. Das ist halt auch geil.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind halt so witzige Sachen, wo ich halt irgendwie denke, also wir hatten ja schon das Wheel of Misfortune, was so ein bisschen tricky war, weil mit diesem so allgemeinen Raten, welche Zahl man irgendwie hier nimmt und diese Regelinteraktion, die fand ich schon immer ein bisschen verwirrend. Ich finde die Energy-Version von diesen Karten, also sowohl in Stormdrake als auch Wheel of Potential, finde ich schon, sag ich mal, sinnvoller und auch irgendwie leichter zu verstehen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob diese Karten wirklich Play sehen außerhalb von irgendwelchen Energy-Meta-Stacks, wahrscheinlich hauptsächlich irgendwie in Commander. Und das Ding ist halt auch, zum Beispiel bei Volatile Stormdrake, das ist ja auch quasi so ein 2-Mana, 3-2, der dir 4 Counter gibt. Also wenn du auf einer günstigen Rate halt viel bekommen kannst, kannst du zumindest so eine gegnerische Kreatur austauschen. Das ist halt immer sehr abhängig davon, ob das wirklich spielbar ist. Ich meine, im Beispiel, wie du meinst, Show and Tell, macht es natürlich komplett Sinn, wenn Emrakul reinkommt, du haust den rein und dann herzlich willkommen, du hast jetzt hier ein 3-2er zur Verfügung gestellt. Ja. Aber ja, unabhängig davon wäre es halt wahrscheinlich auch spannend zu sehen, ob man dann damit, wenn man den irgendwie flickert, ob man dann damit irgendwie sich ganz viel Energie machen kann, um dann mit irgendwelchen Finishern vielleicht dann damit zu arbeiten. Aber ich finde diese Designs auf jeden Fall sehr interessant. Sie geben Leuten auf jeden Fall eine Option, die natürlich nicht so krass ist wie die Reserved List Version, aber halt einfach mit diesen Designs eben zu spielen. Wenn du schon einen Two-Drop haben wolltest, der den Gegner was klaut, dann hast du jetzt hier den Volatile Stormdrake. Und der wird wahrscheinlich auch Modern nicht kaputt machen, glaube ich.
Absolut nicht. Aber ähnlich wird es auch nicht kaputt gemacht durch zum Beispiel den Serum Visionary. Das ist einfach eine 3-Mana 2-2 bei Dalkan Wizard, der, wenn er ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte und scryen 2, also machen Vision nach Serumsgenuss. Das ist einfach ein Vedalken, der das Serum gekostet hat. Oder auch sowas wie Brain Search. Für 3 Mana ziehen wir 4 Karten und legen 2 Karten von der Hand wieder oben aufs Deck. Eine Anspielung an das Brainstorm, was angeblich auch im League mal drin war, was es halt nicht ist. Und das ist halt super interessant, da halt zu sehen, wie sie auch mit solchen Sachen einfach spielen.
Ja.
Interessant wird es halt, wenn wir jetzt uns anschauen, dass wir wieder Double-Face-Modal-Karten haben. Mhm. Und zwar Länder, die dieses Mal diesen Circle weiter erweitern, die du für 3 Leben ungetappt reinkommen lassen kannst.
Die Boldlands sozusagen.
Die Boldlands. Und da muss ich sagen, oh Junge, ich bin sowas von hyped auf ein paar von denen.
Ja, ich auch, ich auch. Ich habe zum Beispiel gerade schon direkt ins Auge gefasst den Witch Enchanter. 4 Mana, 3 generische, 1 weißes für einen 2-2 Human Warlock. Wenn er ins Spielfeld kommt, destroy target Artifact or Enchantment in opponent controls, also quasi ein Reclamation Sage für 1 Mana mehr. Aber dafür ist eben auf der Rückseite ein Witch Blessed Meadow, was ein Land ist, was eben für weiß tappt. Und wie du schon meintest, wenn ein Spielfeld kommt, kann man 3 Leben zahlen. Und wenn man das nicht tut, kommt der eben getappt ins Spiel. Und ich finde die sehr strong. Ich mag auch, dass die Uncommon sind. Also ein Großteil von denen. Ich weiß gar nicht, ob wir auch Rare-Versionen davon haben. Aber halt sowas finde ich halt großartig. Gerade eben für Commander. Du hast halt diese Versibilität, dass du deine Landbase ein bisschen cutten kannst. Hast aber trotzdem noch genug Länder da, um eben aktiv spielen zu können. Und ein Reclamation Sage, also irgendein Artefakt oder einen Enchantment in die Luft zu jagen, das ist halt eben großartig. Und ich weiß nicht, wie versibel, glaubst du, sind die denn für Modern oder Legacy? Also ich glaube, viele davon sind zu teuer, um die Frontseite zu spielen. Aber ja, ich weiß nicht, wie ist da deine Einschätzung?
Für Legacy sind die gespoilert wurden, aktuell ziemlich nice. Schwarz ist der Shit. Witch Enchanter ist auch nicht schlecht, die weiße. Die grüne wird man wahrscheinlich weniger spielen, aber es ist möglich. Denn In Legacy besitzen wir die Karte Chromox. Chromox sagt, du kannst eine Karte exilen und du bekommst, du kannst null Mana-Artefakt. Und wenn du von der Hand eine Karte exilst und die danach tappst, bekommst du ein Mana von der Farbe, die der Karte, die du exiled hast. Und das halt, du musst einmal exilen, hast danach halt andauernd mit Imprint grünes Mana oder rotes Mana oder schwarzes Mana. Wenn wir jetzt überlegen, bisher wurden Karten gespielt, diese Spells gespielt von den Ländern, die Versionen, die halt teilweise 8 Mana gekostet haben und dir 2/4/4 Engel gegeben haben.
Ja.
Und bevor ich die spiele, spiele ich den Witch Enchanter. Und auch bei der schwarzen Version.
In dem Vergleich auf jeden Fall.
3 Mana X-Spell, der vielleicht mal eine oder zwei Kreaturen reanimated, was er nie tut, spiele, spiele ich lieber einen, der einen Buyuka-Bock drin hat und einen Friedhof exiled. Ja. Das ist so insane gut. Und ich glaube tatsächlich, dass die sehr, sehr, sehr viel mehr Play sehen werden, als wir denken.
Das ist halt so ein bisschen, wir hatten letzte Woche über die Rare Land Cycle gesprochen, die einfarbig sind, die ungetappt reinkommen, wenn man einen Basic Land Typ von dieser Farbe eben kontrolliert. Und da habe ich auch schon gesagt, so, okay, ich glaube, diese Länder, die quasi eine minimale Downside haben, dafür, dass sie halt nicht immer ungetappt rein, oder nicht immer getappt reinkommen. Ich glaube trotzdem, dass sie sehr playable sind und sehr so splashable. Und ich, wie gesagt, diesen weißen Reclamation Sage, ne, ob man den halt einmal reinnimmt, aber 3 Leben muss man natürlich im Format gucken. Ich glaube, Death Shadow Decks freuen sich darüber, dass sie noch mehr Optionen haben, Leben zu zahlen. Ja. Aber ja, wenn die Upside auch nur minimal ist, ich weiß noch, dass das schwarze Mythic Land, ich glaube, das hat man sogar noch im Pioneer gespielt, weil in diesem 0,01% der Fällen, wo du so lang ins Spiel kommst und du kannst den casten und der wird nicht gecountert, ist der halt super krass. Und das ist halt was halt eben diese Upside ist an diesen Utility Lands. Ja. Und wo wir gerade von Legacy Decks gesprochen haben, natürlich kein Set geht vorbei, ohne dass wir die legendäre Frage stellen, ist das was für Death in Texas? und zwar der White Orchid Phantom. 2 weiße für ein 2/2 Spirit Knight mit Fliegend und First Strike. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kann man ein Target Non-Basic Land zerstören. Der Controller sucht sein Land, sucht seine Bibliothek nach einem Basic Land und bringt sie auf das Spielfeld getappt und dann shuffelt er. Ist das was für Death in Texas? Ist das was, was vielleicht mit Lion Cheeses vielleicht eine ganz coole Kombi wäre, von wegen quasi 2 Mana weißes Sinkhole und du darfst dir kein Land raussuchen? Oder ist das alles ein bisschen zu cute gedacht?
Ich werde spielen, aber in einem Modern Deck tatsächlich.
Oh, nice.
Ich habe ja so ein modern schwarz-weißes Flicker-Eldrazi-Deck.
Ja, genau.
Und wenn ich hier ankommen kann und kann andauernd Stone Drains casten, weil ich für 3 Mana das Ding flickere mit einem Eldrazi-Displacer, mega. Mega, mega, mega. Habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, der wird richtig cool.
Ja. Ich habe ja schon online was gelesen im Sinne von, dass man den dann auch spielt, wenn man selbst, wer ist der? Blackstone of irgendwas spielt.
Blackstone of Trokair, wo du, wenn das Land zerstört wird, kannst du eine Ebene aus dem Deck getappt ins Spiel bringen.
Genau, dass Leute das als Rampiece irgendwie sehen, so als Combo-Ding, aber irgendwie denke ich mir, das ist vielleicht auch ein bisschen zu cute. Aber vielleicht spielt man auch eine Mischung von beiden, dass man den sowieso in die Mana-Base einfach reinnimmt und wenn es halt gerade passt, wenn es halt gerade kein Land zu zerstören gibt, kann man für 2 Mana sich rampen und ne, und wenn man es halt eben braucht, kann man, keine Ahnung, Nyxos oder eine Kabal-Koffers oder sonst irgendwas in die Luft jagen. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Aber glaubst du denn, dass er auch kompetitiv, sag ich mal, viel Play sehen wird? Oder glaubst du, es wird mehr so eine Build-Around-Karte?
Oh, ich kann das bei dem ganz schwer einschätzen. Ich würde sagen, es ist eher so eine Build-Around-Karte und man kann eher schauen, dass man coolen Stuff damit machen kann, aber es wird das Format nicht brechen. Okay. Generell muss ich sagen, finde ich, dieses Mal ist es wenig, dass man sagt, das wird Modern kaputt machen, was aber daran liegt, dass halt super viel Commander-Stuff gespoilert wurde.
Ja, und, das stimmt.
Ja, dementsprechend für Modern gar nicht so krasse Sachen mit drin sind. Ich sehe ganz viel, wo ich mir denke, so, oh, damit kann man was machen, das wird bestimmt cool, das wird bestimmt lustig, aber ich habe bisher halt noch nichts gesehen, wo ich sagen würde, das macht's für immer kaputt.
Was ja eigentlich auch mal ganz nett ist.
Ja.
Genau, hast du denn noch eine Karte, über die du die du jetzt gerade mal highlighten möchtest? Jetzt habe ich natürlich sehr viel irgendwie in den Raum geworfen, aber was gibt's gibt's
von deiner Seite aus? Und zwar eine Karte, die eine Common. Und zwar Thraben Charm.
Oh, zweimal ja, die habe ich ja schon gelesen.
Thraven Charm fügt Schaden in Höhe der doppelten Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst, an eine Kreatur zu. Oder du zerstörst ein Enchantment. Oder du exilst den Friedhof von dem Spieler. Finde ich tatsächlich als Karte, gerade als Sideboard-Karte gegen Enchantment-Decks oder Graveyard-Decks oder Creature-Decks, eigentlich ganz geil.
Total. Ich finde es vor allen Dingen spannend, weil normalerweise hast du ja immer die Auswahl bei 2-Mana-Sideboard-Instance in Weiß, so ne Artefakt und Enchantment. Ich glaube, zuletzt kam jetzt auch noch irgendwie was hinzu mit dieser Spree-Karte, dass du auch irgendwie deinem Team noch irgendwie 1-1 geben kannst zur Not. Aber ich mag diese Kombination tatsächlich auch sehr, weil es ist quasi, in einer richtigen Situation kann Thraven Charm eben ein Creature-Removal-Spell sein. Wenn man es halt, in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich Enchantment-Removal sein und halt ab und zu eben auch noch ein Graveyard eben exilen. Glaubst du denn wirklich, dass das auch was für Modern ist? Oder glaubst du, dass dafür vielleicht 2 Mana auch ein bisschen zu teuer sein kann?
Oh, ich glaub,
in einer Welt, wo alle Antworten eben auch for free gespielt werden können. Ne?
Ja, oder 1 kosten. Nee, ich glaube, dafür ist es zu teuer. Muss man leider so sagen,
wie es ist. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall krass, was auch für Power sie eben in Common-Slot reinpacken. Eine Karte, die mir aufgefallen ist, hauptsächlich auch wegen dem Artwork, weil ich finde, das hat einen sehr krassen Secret-Lair-Vibe, ist Glimpse the Impossible. Auch eine Karte, die Complexity Creep auf jeden Fall in so einem Modern Horizons Set echt nach vorne treibt. Aber so ein bisschen liebe ich es auch, dass es in Common halt so viel da noch gibt. Es ist eine 3-Mana-Sorcery in Rot, also 2 generische, 1 rote. Und mit dem Text, exile the top 3 cards of your library. You may play those cards this turn. At the beginning of your next end step, if any of those cards remained in exile, put them into your graveyard, then create a 0/1 colorless Eldrazi spawn creature token for each card you put in the graveyard this way. Those tokens have sacrificed this creature at 1 colorless. Also quasi für 3 Mana kannst du 3 Karten ziehen, was quasi eine gute Rate ist. Und tatsächlich bleiben sie nicht im Exile. Du kannst sie natürlich nur für einen Zug spielen, aber sie gehen danach in den Friedhof. Und für jede nicht genutzte Karte kriegst du quasi einen 0/1er, der dich dann auch wieder rampt, was halt, es ist so eine krasse Kombination und irgendwie, ich glaube nicht, dass es zu stark ist für Modern, dieses Kartendesign, weil gerade 3 Mana ist schon echt viel so, aber das halt in Kombination mit, es rampt dich, es ist Card Advantage, es ist ein Rot und es ist ein Common, was haben sie sich denn dabei gedacht?
Ja, es ist halt kein Storm. Storm. Also es kostet halt 3 Mana und 3 Mana ist halt meistens schon so der Hitpoint, wo du eigentlich coolen Stuff machen möchtest und nicht rumdördeln möchtest, glaube ich einfach.
Ja, das stimmt.
Und für 2 Mana ist es da, glaube ich, einfach cooler, sowas für 2 Mana zu haben. Was wir einfach haben. Deswegen,
das
ist
da. Ja, das stimmt.
Was ich ganz cool finde, ist, dass sie endlich einen anständigen Generator für Energy gemacht haben. Mit dem Is It Generatorium. So. Ein blaues, ein rotes Artefakt. Und immer wenn man ein oder ein Energy bekommt, bekommt man ein Energy mehr. Und man kann ihn tappen und kann man nur machen, wenn man 4 oder mehr Energy pro Runde bezahlt hat, dann darf man eine Karte ziehen. Und das finde ich richtig gut, weil es halt nochmal mehr Energy macht. Das ist ein guter Energy-Erzeuger für mehr Energy. Und das finde ich wirklich, wirklich nice.
Ist auch, glaube ich, wirklich notwendig, wenn man auch nur beim Brewen auch nur eine halbe Sekunde denkt, dass man wirklich so ein Energy-Deck bauen kann. Ich glaube, da brauchst du halt verlässlichen Energy-Erzeuger und ich glaube, da kannst du nicht mit den 3-Mana Human Rogues kommen, mit Rogue Refiner aus Aether Revolt. Ich glaube, da müssten sie jetzt wirklich irgendwas machen, um das halt auch längerwierig irgendwie ans Laufen zu kriegen. Aber tatsächlich unabhängig auch von den Energy-Countern, wir haben ja eine ganze Reihe an Origin Planeswalker bekommen. Findest du davon jemanden besonders spannend oder findest du die alle recht boring vom Design?
Du meinst die so flippen?
Genau. Die auf der einen Seite sind sie quasi legendäre Kreaturen, auf der anderen Seite sind sie Planeswalker. Und die Idee dahinter, warum sie Origin Planeswalker heißen, sie kamen ursprünglich aus Magic Origins, wo Gideon, Jace, Chandra, Garruk und noch jemand, Liliana, quasi als Kreatur vor ihrem Spark gezeigt werden und dann einmal nach ihrem Spark. Und man hat so ein bisschen die Geschichte, soll dadurch erzählt werden, wie sie denn zum Planeswalker gekommen sind. Und wir hatten ja schon Ajani relativ früh gepreviewt bekommen. Aber eine Karte, wo ich mich gefragt habe, ob die nicht vielleicht sogar nicht auch strong sein könnte in Modern, gerade wenn man auf Storm guckt, ist Ral Monsoon Mage. 2 Mana, ein generisches, ein rotes für ein 1-3 Legendary Creature Human Wizard. Instant und Sorcery Spells you cast cost one less to cast, also so ein bisschen der Goblin Electromancer Effekt. Und immer wenn man ein Instant oder Sorcery Spell während unseres Zuges spielt, wird ein Coin geflippt. Wenn man den Coin Flip verliert, bekommt er einen Schaden oder dealt Ral einen Schaden an sich selbst. Und wenn man ihn gewinnt, dann kann man ihn exilen und dann kann man ihn zurücktransportieren als Ral Leyline Prodigy. Ein 2 Loyalty Planeswalker und wenn er ins Spielfeld kommt, bekommt er so viel Loyalty Counter für jeden Instant und Sorcery, die diese Runde gecastet worden sind. Mhm. Plus 1, bis zum nächsten Zug kosten Instant Sorceries 1 weniger. Minus 2, dealt 2 Damage, divided as you choose among one or two targets. Draw a card if you control a blue permanent other than Ral. Und minus 8, exile the top 8 cards of your library. You may cast instant sorcery spells from among them this turn without paying its mana cost. Im Endeffekt bei Storm, früher oder später müsste man den doch auch zum Flippen kriegen, oder?
Ja, aber diesen Aufwand zu machen, statt einfach einen Electromancer zu spielen, das sehe ich halt. Also den Aufwand zu betreiben, statt einfach einen Electromancer zu machen, der einfach die Karten 2 günstiger macht oder 1 günstiger macht, weiß ich nicht.
Ja.
Also ich bin bei allen der Planeswalker, bin ich bei einem sehr ähnlichen Modus. Sie sind coole Sachen, auch zum Beispiel bei dem Grist oder bei der Tamio. Sie sind cool, aber ist der Aufwand es wert? Und das ist ja auch das, woran bis auf Jace Prodigy, glaube ich, alle gescheitert sind.
Ja.
Also die Liliana Heretic Katar wurde praktisch gar nicht gespielt. Der Jace wurde auch nur ein paar Tage gespielt, bis halt Snapcaster wieder besser war, was ja einfach die ganze Zeit über war. Und da sehe ich halt aktuell so ein bisschen das Problem. Natürlich haben wir sowas wie Sorin, der einfach Extort drauf hat in einem schwarz-weißen Deck. Also abnötigen ist eine gute Fähigkeit, keine Frage. Aber für Nicht-Commander-Decks, die nicht deshalb spielen wollen, weil sie auf der Rückseite irgendwie einen geilen Stuff machen, weiß ich nicht, ob der Aufwand sich lohnt. Weißt du?
Aber ich finde tatsächlich, der Aufwand geht eigentlich. Also du hast gerade gesagt, so bei Ral, warum spiele ich einfach den Electromancer? Ral ist ja quasi Electromancer mit noch mehr Upside. Also du könntest den quasi 1-1 mit ihm austauschen und hättest dann aber auf der anderen Seite immer noch eine Möglichkeit, mit einer -2 eben ein bisschen Schaden zu machen an Targets und eben noch Karten
aber
zu ziehen.
Aber Ral macht dir halt die ganze Zeit auch Schaden, wenn du Pech hast. Plus du musst
Wissen
flippen.
Ja, das stimmt. Aber tatsächlich auch Thema Tamio ist quasi eine 1-Mana 0-3 mit fliegend, die, wenn sie angreift, bekommen wir ein Investigate-Token, Clue-Token. Und wenn wir unsere dritte Karte in diesem Zug gezogen haben, können wir sie exilen und dann aufs Spielfeld bringen, transformiert. Und dann ist sie quasi ein 2-Loyalty-Planeswalker. Mit until end of your turn, whenever a creature attacks you or a Planeswalker you control, it gets -1/-0 until end of turn. -3, return target instant sorcery card from your graveyard to your hand. If it's green, add 1 mana of any color. Und -7, draw cards equal to half of the number of cards in your library, rounded up. You get an emblem with you have no maximum hand size. Also da denke ich mir schon so, Tamio, gerade in Legacy oder in Brainstorm-Formate, ist ja quasi, du spielst sie, du spielst Brainstorm, hast dann sofort geflippt und kannst dann quasi sie zumindest dann schon mal direkt einsetzen. Und das ist ja eigentlich gar nicht so viel Aufwand, oder?
In einem Format, das Brainstorm hat, nicht. In einem Format ohne Brainstorm, die dritte Karte zu ziehen, ist schon relativ viel, muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Aber wie gesagt, ohne Brainstorm, mit Brainstorm-Deck, nice.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob man dann ein paar geflippte Tamios sieht. Und Sorin, nicht noch, dass wir auf die Karte komplett eingehen müssen, aber ich finde den Effekt ganz cool, dass er auf der -1, wenn er einmal geflippt ist, Damage macht zu den Amount of Life you gained this turn to any target. Das heißt, wenn man das mit so einem Merture of Sand, so ein Soul Sisters Klassiker kombiniert und man kann da irgendwie, keine Ahnung, 20 Leben oder sagen wir mal 7 Leben gain, macht der schon echt ordentlich Schaden. Also ich finde die zumindest nicht abwegig,
das klingt die mal nach dem neuen Modern Deck.
Ja, Soul Sisters.
Genau. Nee, deswegen, also alles in allem ist ja auch der Grund, weshalb wir jetzt zum Beispiel nicht auf die großen drei eingegangen sind. Mit Imrakul haben wir schon gesprochen, dass die ziemlich gut ist. Auch Kozilek und Ulamog sind beide nicht schlecht. Aber wenn, dann werden sie halt mit den alten contesten müssen. Und dann werden die Leute tatsächlich einfach entscheiden, welchen sie spielen wollen. Ja. Sie kosten 9, 10 und batsch mich Mana. Und vielleicht im Tron, vielleicht in irgendwelchen Big Eldrazi-Decks, wenn es um Cloud-Posts geht. Aber wenn wir bei Commander bleiben, dann ist das fast alles playable.
Ja.
Und ja, wir sagen es immer wieder, das ist Commander Horizons. Das haben wir beim letzten Mal gesagt. Dieses Mal, es wird auch immer mehr dazu. Ich finde auch die Gleichheit, die wir haben zu dem Commander Master Sets, auch mit dem Frame und so weiter und so fort, es fühlt sich an wie eine Weiterführung des Commander Master Sets, nur dass es jetzt mehr Einfluss auch auf andere Formate hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite sind natürlich meine Wünsche, was Modern angeht, glaube ich, so weit weg von Modern, wie es halt jetzt gerade ist, dass ich glaube, das wird nie passiert. Also ich habe eben überlegt, wenn man, weil wir eben bei dem Spirit Knight Typen waren, bei dem White Orchid Phantom, wenn Mono White ein spielbares Deck in Modern wäre, dann wäre ich nochmal interessiert. Einfach nur, weil es jetzt so viel Mono Color Support gibt. Und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass so ein Mono White Deck, wo du Turn 1, One Drop, Turn 2, vielleicht eine Talia, Turn 3, vielleicht ein Two Drop und One Drop spielst, dass das ausreicht in Modern. Und wenn Modern Horizons 3 das schafft, dann Hut ab und Respekt. Aber ich sag mal, meine Chancen dafür stehen jetzt nicht gerade für mich, würde ich sagen.
Nope. Absolut.
Aber ich würde sagen, damit haben wir erstmal so ein bisschen weitergesprochen über Modern Horizons 3. Wie gesagt, Preview Season ist jetzt offiziell im Gange. Das heißt, wir werden auch wahrscheinlich nächste Woche wieder viel über Modern Horizons 3 reden. Wenn ihr Karten habt, über die ihr auf jeden Fall sprechen wollt, dann schreibt gerne ins Discord eure Lieblingskarten für Modern Horizons 3. Und dann können wir mal reinschauen, was ihr da so für uns vorhabt. Aber natürlich erstmal in die Kommentare. Wie findet ihr Modern Horizons 3? Wie findet ihr die Karten, die wir bisher gesehen haben? Ist das was, woran ihr Interesse habt? Wollt ihr euch da eindecken mit Boosterboxen? Oder sagt ihr, wir lassen den Hype-Train einmal vorbeiziehen und gucken im Nachhinein, was liegen geblieben ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir springen mal noch in eine Runde Ask Us Anything. Marc, wo müssen die Leute denn hin, wenn sie uns Fragen für den Podcast stellen wollen?
Die Telefonnummer ist 01. Nein.
Unsere Assistentin oder Assistent, der da telefonisch alles niederschreibt und uns hingibt.
Ja. Boah, es wäre so gruselig, wenn wir jetzt irgendeine Nummer angeben würden, die arme Person. Wir haben einen Discord-Server. Auf dem findet ihr uns und eine sehr, sehr coole Community. Wir haben über 1000 Leute auf dem Server. Wir machen coole Aktionen, wie zum Beispiel auch sonntags wird Pioneer und Legacy gespielt. Wir talken die ganze Zeit über verschiedenste Formate und wie es so läuft und alles, was mit Magic rund um Magic zu tun hat. Dort könnt ihr auch in dem Bereich Radio Ravnica/Gamery schauen. This Ask Us Anything. Dort könnt ihr eine Frage stellen. Eine Frage, kurze Frage. Eine Frage pro Ding, nicht 50.000 Mal machen. Und dann kommt ihr hoffentlich irgendwann dran.
Genau. So zum Beispiel die Frage von Azael, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was denkt ihr, wird das nächste große Thema nach Herr der Ringe? Wahrscheinlich bezogen auf ein Universes Beyond Booster Set. Da ist ja das nächste in Planung, ist ja Final Fantasy, oder? Also Assassin's Creed kommt jetzt quasi als ein Epilog-Booster-Äquivalent nochmal raus, aber das wird jetzt nicht so ein Riesenthema. Glaubst du, Final Fantasy kann da Herr der Ringe so ein bisschen den Rang ablaufen?
Nee. Also, Herr der Ringe ist eins der größten und mächtigsten Franchises, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Die hat Wizards bekommen. Es gäbe noch die Möglichkeit, Richtung Star Wars was zu machen, aber die haben jetzt ihr eigenes TCG. Dementsprechend glaube ich da nicht dran. Und dazu gibt es noch die Möglichkeit, mit Harry Potter was zu machen. Aber die Chancen dazu kommen auch immer mal wieder und gehen wieder, je nachdem, ob die Dame in ihren Zeitungen drinsteht oder nicht. Ja, also das wären so die einzigen zwei, wo ich sage, das könnte noch irgendwie an Herr der Ringe drankommen.
Ja.
Alles danach ist mittlerweile so tot gefranchised, dass ich sage, juckt keinen mehr.
Ich glaube, ich würde noch so ein drittes reinwerfen mit Marvel. Und da soll ja tatsächlich noch was kommen. Man könnte argumentieren, dass Marvel nicht mehr die große Marke ist, die sie mal war, gerade jetzt nach Infinity War. Und das sehe ich auch in gewisser Weise. Aber tatsächlich ist es noch das, was ich so am häufigsten gefragt werde. So von wegen, hey, gibt's schon irgendwie News zu Marvel? Wann kommt da eigentlich das Marvel-Set raus? Ich spare so ein bisschen auf Marvel. Hauptsächlich tatsächlich von Leuten, die noch nicht Magic spielen, die jetzt einfach halt mit den Marvel-Karten loslegen wollen, weil sie auch von Marvel Smash, diesem Handy-Game oder diesen anderen Collectible-Card-Games, die es da ja auch irgendwie mal gab, dass sie da auch sich so reingeballert haben und die spielen quasi alles und dann wollen sie es jetzt noch mal mit einem anständigen Regelsystem mal irgendwie gespielt haben. Und ich glaube, das könnte noch mal das Große sein. Ich glaube nicht, dass Final Fantasy schlecht sein wird per se. Ich glaube, das wird halt einfach was ganz anderes und vielleicht auch vom Vibe jetzt auch nicht so alle Magic-Spieler abholen. Ich glaube, Herr der Ringe war schon ziemlich genial als Universe Beyond Booster-Set, weil ich glaube, ich würde sagen, locker 80-90% der Magic-Spieler fanden Herr der Ringe cool. Und halt so viele neue Leute, die da eben dazu kamen. Und ich glaube, bei Final Fantasy wird, glaube ich, diese Toleranz in der bestehenden Community nicht so groß sein. Und müssen wir mal schauen, wie das eben läuft. Dann die nächste Frage von Barkauf. Der fragt, hey, wann hattet ihr das letzte Mal einen Anzug an? Oh, eine sehr spannende Frage. Ja, Marc, wann hattest du das letzte Mal einen Anzug an? Bist du Anzugträger? Bist du gerne Anzugträger?
Ja und ja. Aber ich mach's zu selten tatsächlich. dementsprechend weiß ich es gerade nicht. Wahrscheinlich auf irgendeinem lockeren Essen gehen, in Anführungsstrichen. Ich mag das tatsächlich sehr. Ich finde das auch einfach mal hin und wieder ganz, ganz schnicke. Beziehungsweise ist es nicht ganz richtig. Ich weiß, wann es war. In Siegen haben wir ein kleines Theater, das nennt sich Lütz. Und dort haben die Thespians, das ist eine Spielgruppe von SchauspielerInnen, die an der Uni Siegen studieren und die ganz großartige Sachen machen, haben dort einen Auftritt gehabt. Und eine meiner Hilfskräfte ist dort der Mensch gewesen, der die Hauptrolle gespielt hat. Und dort sind wir dann als Team gemeinsam hin und haben es dann ganz schick rausgeputzt, so mit Anzug und allem drunter. Ich glaube, das war das letzte Mal.
Sehr schön. Ja, im Lütz war ich mal beim Goldenen Monaco, was so das Studienfilmfest war, was sehr, sehr schick war. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie von wegen, wir spielen Oscars. Aber es war auch irgendwie ganz cool. Und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich Anzug trage, denke ich mir so, es ist schon cool. Und ich mag dann auch zum Beispiel gerne Fotos machen und all solche Sachen, weil es so selten irgendwie vorkommt. Aber ich könnte, glaube ich, nie so casual jetzt einfach zur Arbeit gehen im Anzug oder einfach mal sagen, hey, mir gefällt ein Anzug. Ich könnte jetzt nicht so den Professor von Jalarian Community College machen, der einfach so diese super schicken Sachen anhat. Weil dafür wäre es mir, glaube ich, ein bisschen zu unbequem und auch gerade auf Dauer auch ein bisschen beklemmend. Aber meinen letzten Anzug habe ich letztes Jahr im Spätsommer, Herbst auf einer Hochzeit von guten Freunden von uns getragen, die uns eingeladen haben. Und ich glaube, dazu habe ich auch tatsächlich Bilder auf Instagram. Und das müsste das letzte Mal gewesen sein, wo ich einen Anzug angezogen habe. Dann die nächste Frage von Rainer Wahnsinn. Sehr geiler Name an dieser Stelle. Heißt es Krapfen, Berliner oder Pfannkuchen? Und glaubt ihr, dass man sich zu unseren Lebzeiten auf einen Begriff einigen wird? Frage 2, nein. Aber wie heißen sie denn bei dir? Also gut, ich weiß es, aber der Vollständigkeit halber.
Ja, Berliner. Ja. Alles andere ist einfach weird. Ich weiß, woher die anderen Begriffe kommen. Ich bin da, was das angeht, interessiert mich ja sehr. Und ursprünglich komme ich ja aus Süddeutschland. Da ist es ja dann nochmal was anderes. Aber es ist, glaube ich, auch einfach mittlerweile so ein Trollding geworden. dass egal, selbst wenn man jetzt sich hier auf einen Namen einigen würde, würde man am Ende des Tages hingehen und einen vierten erfinden, nur damit man weiter kontrollen kann. In Berlin sind es Pfannkuchen, richtig?
Genau, es sind Pfannkuchen. Und ich glaube, ich hatte auch nur einmal einen lustigen Kommentar bei so einer Berliner Traditionsbäckerei bekommen. Aber ich meine, selbst im Rewe heißen die Dinger Berliner. Also ich glaube, Berliner ist schon so ein bisschen der anerkannte ja, anerkannte Name für dieses Gebäck. Und ich finde es auch eigentlich nicht so schlimm. Ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen wie diese Brötchenfrage. Ne? Sind es Brötchen, sind es Semmel, sind es noch irgendwas anderes? Und ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen witzig, so lokalmäßig dann abzuchecken, woher die Leute kommen. Und es macht halt irgendwie Spaß, aber ich glaube, ich würde es jetzt auch nicht zu hoch aufhängen. Es gibt ja Leute, die wirklich sehr ambitionierte Diskussionen dafür führen. Und dafür ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend. Ja. Dann haben wir noch eine Frage von von David, auch bekannt als L Time. Der fragt, reicht es für einen Erstbesucher einer MagicCon ohne große Competitive-Ambitionen, sich vor Ort On-Demand-Turnieren anzumelden? Oder empfiehlt es sich vorab, ein Ticket für ein Ticketed-Event zu kaufen? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es in Amsterdam nur 2 Pioneer-Events im Ticketed-Vorverkauf gibt, die auch noch zeitgleich laufen. Das schließt so ein bisschen unser erstes Thema an für heute, von wegen MagicCon, deswegen haben wir es nochmal ein bisschen reingenommen. Glaubst du denn, dass man es auch ohne Competitive-Ambitionen vor Ort sich anzumelden, dass das empfehlenswert ist?
Jetzt ist es schwierig. Ich würde sagen, nein.
Okay.
Was die Bewandtnis hat, dass es doch sehr teuer ist. Wenn man aber vor Ort ist, und man sagt, hey, ich will das mal erleben, ich möchte das mal spielen, ich möchte jetzt nicht, ich komme da jetzt nicht, um zu gewinnen, sondern ich komme für das Erlebnis, dann ja. Mhm. Wenn man aber hingeht und sagt, hey, ich möchte einfach mal ein bisschen da rumdördeln und hab's eh nicht so dicke, aber ich will das unbedingt machen und so, dann okay. Wenn du aber mich fragen würdest, lohnt es sich, dort ein Event zu spielen, wenn ich mir überlege, für denselben Preis kann ich 4-mal FNM spielen, dann nein. Das muss man leider so sagen, wie es ist. Wenn man ein Ticketed-Event kauft, man kann es auch vor Ort kaufen. Ich glaube, ich habe nichts erlebt, das ausverkauft war. Man konnte immer noch ein paar Tickets kaufen. Sie halten ja auch aktiv Tickets zurück für Vor-Ort-Sachen und so weiter und so fort. Dementsprechend, selbst wenn ihr nachher sagt, vor Ort, hey, ich will unbedingt Pioneer spielen, dann könnt ihr euch nachträglich auch immer noch die Tickets kaufen. Das ist keine Frage. Aber wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe keine Competitive-Ambition, ich will eigentlich gar nicht auf großen Turnieren spielen, ich will nicht auf großen Events spielen. Und dann würde ich sagen, nein, dann zahle ich keine 40 Euro für ein Ticket.
Ja, das ist halt immer so die Sache. Lohnen ist immer so eine schwierige Frage. Ich finde halt, zum Beispiel jetzt das, was ich eben schon erzählt habe, dass ich mir jetzt für Amsterdam das FNM Pioneer-Ticket geholt habe, das ist deutlich, deutlich über dem, was ein normales FNM normalerweise kostet. Aber es ist halt auch ein Erlebnis, mit so vielen fremden Leuten aus verschiedenen Nationen irgendwie mal so ein FNM zu spielen. Und dementsprechend dachte ich mir, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, was tatsächlich diese On-Demand-Tickets angeht, also aus meiner Erfahrung, ich als jemand, der, ich glaube, eine halbe Stunde so alleine an meinem Pioneer-Tisch saß, man kann diese Tische vorher schon ganz gut sehen. Sie haben immer diese Fähnchen dran, von wegen hier versammeln sich Drafter, hier versammeln sich Modern-Spieler, hier versammeln sich Standard und auch Pioneer. Und wenn man ab und zu mal so durch die Halle geht und man sieht, okay, jetzt sind da schon 4 Leute, jetzt sind da 6 Leute, dann kann man da eigentlich relativ spontan einfach noch zu joinen und sich da einfach ein Ticket ziehen und sich da zusetzen. Was in der Regel sehr gut geht, ist halt eben Draft oder Sealed, also alles, wo man neue Produkte öffnet, weil ich glaube, es gibt Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als ein Ticketed Event nach dem anderen zu draften, die Karten zum Händler zu geben und dann quasi wieder nochmal neu anzufangen. Und halt diese Constructed Events, da muss man halt immer gucken, gerade mit dem Schedule, was ich auch eben meinte, wenn zeitgleich halt ein Ticketed oder ein On-Demand-Event irgendwo anders ist, dann kann es auch schon mal sein, dass man auch Leute von dem eigenen Format so ein bisschen wegzieht. Aber man kann es beobachten und man kann spontan auf jeden Fall noch reinspringen. Und da würde ich sagen, haben wir noch eine letzte Frage von Hatschepset, wie auch immer. Er fragt, hallo Robin, hallo Marc, wann ist preislich eure Schmerzkante erreicht oder würdet ihr mit jeder Preiserhöhung mitgehen? Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, vor allen Dingen, weil wir auch, sag ich mal, so hintergrundmäßig so unterschiedliche Formate priorisieren mit unterschiedlichen Längen auch schon, wie lange wir das spielen. Gäbe es irgendwann so einen Punkt, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt auf jeden Fall viel, viel, viel zu teuer oder sagst du, da muss schon echt einiges passieren, bevor ich Magic wirklich aufhöre aufgrund von Preis?
Es kommt darauf an, was man damit meint. Ich habe aufgehört, Booster zu kaufen. Ich habe aufgehört, irgendwelche Sealed-Produkte zu kaufen. Und würde meinen Kanal nicht sehr, sehr gut unterstützt von einem befreundeten Händler von uns, würde das auch bei mir einfach nicht mehr kommen. Weil ich mir das nicht leisten könnte oder wollte. Weil die Karten und die Booster mir zu teuer sind. Modern Horizons 3 wird genau so viel auf meinem Tisch landen, was ich öffne, wie das, was man mir zuschickt zum Öffnen. Und sonst nicht viel mehr, tatsächlich.
Ja.
Weil mir das einfach zu teuer ist. Ich gehe dazu überaktuell, wenn wir FNM gespielt haben, wir haben dann so einen internen Preispool, wo du halt einen Booster aussuchen kannst. Bevor ich jetzt da hingehe und jetzt einen Booster nehme und dann noch einen Euro draufzahlen muss, um dieses Booster zu bekommen, kaufe ich einen Lorcana Booster.
Ja.
Und das ist halt der Punkt, an dem ich schon lange bin, dass die Sealed-Produkte mir zu teuer sind. Das war schon vor Commander Masters so. Vor der letzten Magic Con in Barcelona war es so. Die letzten Sachen, wo ich gesagt habe, die kaufe ich noch, weil sie noch okay sind, war tatsächlich ein bisschen Herr der Ringe. Weil es halt einfach sich das Set eigentlich ganz cool fand. Und davor waren es Jumpstart-Sachen.
Ja.
Wir sind an einem Punkt, wo ich das nicht mehr machen möchte. Und das macht viel aus.
Total, total. Ich finde es auch irgendwie krass, weil man könnte ja wirklich meinen, dass wir sehr viel Geld investieren in Magic. Also im Sinne von in Sealed-Produkte. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wirklich was, wo wir die Illusion ein bisschen nehmen müssen. Sehr viele Sachen, die sind dann irgendwie anders irgendwie querfinanziert, wo wir bei hier Keep Seven waren, die hatten zum Beispiel ein Opening, was bei dir auf dem Kanal war, halt mitgesponsert für Namenssendung. Du hast den fabelhaften Liplab, der das sehr viel macht, mit dem ich auch schon in Kontakt war, was Einzelkarten angeht. Aber ich glaube, das meiste Geld, was reingeht, ist wirklich in Einzelkarten bei uns. Also das ist ja auch was wir immer wieder sagen, Buy Singles ist halt nicht nur so irgendwie ein cooler Slogan, sondern ist halt wirklich was, wie viele, viele Leute sich das eben finanzieren, weil ein Budget-Deck zu bauen für, sagen wir mal, Commander mit dem Kauf von Einzelkarten geht schon deutlich günstiger als manche Precons. Und man hat bessere Commander-Decks am Ende, die einen mehr bringen als halt manche Precons. Man kann natürlich argumentieren, okay, will man denn überhaupt ein super starkes Commander-Deck haben oder spielt da niemand einen mit mir? Aber sagen wir mal Pioneer oder so. Du kannst halt wirklich sehr viel Geld sparen, indem du eben die Sets rauslässt. Und ich glaube, das Einzige, wo ich halt wirklich für Sealed-Produkte noch irgendwie zahle, sind hier und da mal ein Commander-Deck, wenn ich halt wirklich sage, okay, das holt mich jetzt irgendwie wirklich ab. Ich glaube, zuletzt waren das die Warhammer 40k-Decks. Da habe ich mir zwei von geholt. Ich habe mir auch tatsächlich zwei Doctor Who-Decks geholt, einfach nur, weil ich auch die Karten da drin brauchte. Und hier die Herr der Ringe, auch Keep Seven, by the way. Da habe ich tatsächlich dann aber auch noch ein Sealed-Produkt tatsächlich gekauft. Jetzt wo wir gerade bei Keep Seven noch waren, tatsächlich, was ich mir auch noch gekauft habe, war das Baldur's Gate, Battle for Baldur's Gate Booster Box. Aber das war für mich schon mit dem Hintergrund.
Andere Preise.
Das sind andere Preise. Genau. Das waren wieder, sag ich mal, die früheren Preise. Das heißt, so aktuelle Preise, also versuche ich natürlich schon irgendwie zu umgehen, weil sagen wir auch schon seit Jahren so, man kann einfach nicht mehr von jedem Magic Set sich eine Boosterbox kaufen und dann irgendwie zufrieden sein damit. Das geht halt bei sowas wie Lorcana noch ziemlich gut, wo es halt sehr begrenzt nur Sets gibt momentan. Aber ja, bei Magic ist der Zug für mich persönlich schon lange abgefahren und dementsprechend gehe ich so gesehen mit der Preisentwicklung nicht mehr mit. Interessanter wäre es dann, wie sich die Preisentwicklung auf so einem sekundären Markt irgendwie umwandeln würde. Denn sagen wir mal, wenn jetzt aus irgendeinem Grund auch noch die Einzelkarten teuer werden, dann wäre es ja gewiss auch immer ein interessanter Punkt herauszufinden. Grund
könnte sein, dass niemand mehr Sealed-Produkte kauft, weil man ganz oft vergisst, dass Einzelkarten auch aus irgendwelchen Boostern kommen muss.
Das stimmt. Ist
eine ganz lustige Ökonomiesache, haben wir auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Zeigt aber auch, wenn zwei Leute wie wir, die ja wirklich mit Magic sehr stark interagieren, verbandelt sind und da wirklich auch viel Zeit und Energie reinsetzen, wenn wir halt schon zurückschrecken, das Geld dafür auszugeben. Und viele Sachen, die wir dafür nutzen, muss man dann ehrlich sagen, oder die wir dann auch zeigen und so weiter, irgendwie gesponsert sind, querfinanziert sind oder sonstige Sachen.
Das ist eine sehr luxuriöse
Situation. Es sind wir in einer luxuriösen Position. Und müssen wir dann auch sagen, zeigt aber auch, wie schwierig das für jemanden ist, der das als, Hobby betreibt, sage ich mal.
Ja, total, total. Und deswegen ist es uns ja auch immer so wichtig, wenn wir Unboxings machen, dass wir irgendwie auch immer preisgeben, woher das kommt. Ne? Wenn wir Pakete irgendwie aufmachen von irgendwie Wizards of the Coast, die uns Booster zugeschickt haben, dann steht das in den Instagram-Posts oder steht das in einem Video. Wenn es ein gesponsertes Unboxing von LipLab eben ist, dann sagen wir das auch eben. Und das ist ja auch meistens dann verlangt von der anderen Seite dafür, dass sie halt eben diese Reichweite quasi von uns bekommen. Und deswegen machen wir es natürlich auch gerne, weil wir können dann eben Content drumherum machen. Aber das soll auch so ein bisschen transparent machen, dass wir nicht das Geld ausgeben, was wir da teilweise eben öffnen. Und manchmal sind wir halt sehr lucky mit den Sachen, die wir öffnen. Manchmal sind wir weniger lucky. Und gerade wenn man weniger lucky ist, würde ich mich privat, wenn ich das einfach nur nach einem FNM mir geholt hätte, mich sehr, sehr ärgern, wenn da nur, sag ich mal, Müll drin ist oder halt nichts, was wirklich einen Mehrwert hat. Deswegen, aber jetzt gerade, wo wir auch so viel über Budgeting und sowas gesprochen haben, ich hatte gerade eben schon die Idee, lass uns mal irgendwann so eine Bonusfolge machen zu Thema, wie man auf verschiedenen Budgets quasi Magic spielen kann und wie wir da zum Beispiel einmal angefangen haben vor langer Zeit und wofür wir wirklich Geld ausgegeben haben, wofür man kein Geld ausgeben sollte. Ich glaube, das finde ich mal ein ganz spannendes Thema.
Mhm. Gut. Was sagt
wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf so eine Folge.
Ja.
Und natürlich auch vielen Dank an alle Fragen im Discord. Wenn ihr eure Frage da auch beantwortet haben wollt, dann schaut vorbei im Discord. Link dazu in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Ihr könnt uns supporten, ohne einen Penny auszugeben, indem ihr ein YouTube-Abo gibt oder uns 5 Sterne auf euren Podcatcher of Choice eben gibt. All diese Sachen helfen dem Algorithmus Göttern, uns weiter zu empfehlen und hoffentlich noch mehr Leute unseren Podcast zu empfehlen. Und wenn ihr an der Stelle auch in einer Playgroup seid oder eure FNM-Leute noch kein Radio Ravnica hört, dann sag's denen doch auch mal, dass wir cool sind und dass wir euch informieren. Und dann sind wir natürlich noch auf Social Media. Wir haben Instagram und Twitter. Ich habe auch Threads und ich glaube auch du. Ich weiß noch nicht, wie langwierig das sein wird, aber ich dachte, ich mach's mir mal. Also folgt uns da auch gerne.
Ähnlich
und
wenn ihr uns wie Twitter.
Genau, und Twitter war ja schon der geil. Burner.
Total.
Und wenn ihr coole Getränke haben wollt und uns dabei indirekt unterstützen wollt, dann schaut vorbei bei weareholy.com/radioravnica und spart 10% mit Ravnica 10 oder 5 Euro mit Ravnica 5 für euren Ersteinkauf. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun bei patreon.com/gamery. Und ihr bekommt da die Folge, sobald sie fertig ist, vor allen anderen zugespielt. Das ist immer das, was ich als erstes fertig mache. Und ein besonderer Dank gebührt da unseren Goldunterstützern Asterix TK241. Biker X, Basta Madison, Kobe Tower, Kobe Power, Cybertop, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim und Trollfaust. Ich verliere schon meine Ability zu sprechen. Und in dem Sinne natürlich auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao.